Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit Der Fuchs von oben und Der Fuchs von unten, einem hochinteressanten Roman des bereits 1969 verstorbenen Peruaners José María Agedas und zu Beginn mit dem glücklicherweise noch quicklebendigen Felix Scharlau, der mit Du bist es vielleicht eine Mediensatire im Ventil Verlag veröffentlicht hat. Unsere Kollegen von Corso haben Ende November bereits mit Scharlau gesprochen, der aktuell die Social-Media-Kanäle der satirischen Heute-Show betreut und von Corso gefragt wurde, was ihn persönlich beispielsweise an Twitter missfällt, worauf Scharlau antwortete.
Ganz viele Sachen. Der Narzissmus, der Unfassbare, den wir alle in uns haben ein Stück weit, aber der vielleicht bei Social Media so ein bisschen so ein Selbstzweck geworden ist.
Das sagt Felix Scharlau, und ob sein Buch dem kritischen Impetus des Autors nahe kommt, weiß Tillmann Winterling.
Weder zu seinen Schülern noch zu seinen Kollegen pflegt Timo Trippke ein besonders gutes Verhältnis. Stattdessen versucht er nur, die rund 20 Jahre bis zur Pensionierung irgendwie rumzubekommen. Felix Scharlaus Protagonist aus Du bist es vielleicht ist Lehrer an einer Schule in dem fiktiven Ort Heiligenstädt. Zugute kommt ihm, der sich innerlich bereits verabschiedet hat, dass seine Schule als Abstellgleis für Lehrpersonal bekannt ist, das sich in der Vergangenheit etwas hat zu Schulden kommen lassen. Die Ansprüche sind also niedrig und es bedarf keiner großen Anstrengung, dort zumindest ein mittelmäßiger Lehrer zu sein. Das Verbessern seiner Lehrmethoden oder gar das Vorbereiten seines Unterrichts hat Trippke bereits komplett eingestellt.
Er wusste nicht genau, warum er mit seinem Ansatz, weite Teile des Unterrichts nicht mehr selbst vorzutragen, sondern von Bändern abzuspielen, immer noch durchkam. Ein bisschen skandalös hatte er sein Verhalten selbst lange Zeit gefunden. Doch mittlerweile glaubte er fest an seine Technik. Natürlich wurde man mit einem Kassettenrekorder nicht zum beliebtesten Lehrer der Generation Zweithandy. Trippkes Kassetten waren das allerletzte. Die meisten Schüler wussten nicht mal, wie man sie einlegt.
Timo Trippke steckt offensichtlich fest. Er ist gefangen in einem Trott aus Arbeitsbewältigung, Vermeidungsverhalten und schlichtem Durchhalten. Und dann läuft ihm auch noch die Frau weg. Als endlich Bewegung in sein Leben kommt, liegt das nicht etwa an dieser Flucht seiner Frau, sondern daran, dass er freihändig einen perfekten Kreis zeichnen kann. Diese unspektakuläre Fähigkeit entdeckt Trippke, als eine kaputte Kassette den geruhsamen Fortgang einer Unterrichtsstunde verhindert und der Pädagoge ein Tafelbild improvisieren muss. Ein Schüler filmt und stellt das Video des Lehrers ins Internet.
Sie starren ihn an. Die Müden, die Streber, die Dummen, die Skater, die Hip-Hopper, die Reiterinnen, die Handballerinnen, die Nazis, die Muslime, der Zeuge Jehovas, die auf Drogen. Sogar diejenigen, die eben noch Emojis unter dem Tisch durchgeklickt hätten, auf der Suche nach dem passenden Montagmorgengesicht. Alle blicken an Timo Trippke vorbei zur Tafel.
Zuerst ist Trippke vom schnellen Internetruhm wenig begeistert. So wenig sogar, dass ihm im Zorn die Hand ausrutscht, als er den Schüler zur Rede stellt. Den Schlag beobachtet leider sein Vorgesetzter, der sich aber statt einer Suspendierung dafür entscheidet, Trippke fortan zu erpressen. Während die Klickzahlen des Kreisvideos in die Höhe schnellen, zwingt der Schulleiter Trippke ein Sabbatical auf. Dieses soll er nutzen, um den neuen Ruhm zu Geld zu machen und sich damit das Stillschweigen der Schulleitung über die Ohrfeige erkaufen. Der Weg des Erpressten führt über das Lokalradio und Zeitungsartikel ins Fernsehen. Dort kommt der Lehrer mit seiner authentischen Art gut an. Doch mit der Geschwindigkeit, in der es nach oben ging, führt der Weg wieder hinab, als eine Story im Boulevard das gerade erarbeitete Image Trippkes schwer lädiert. Um die laufenden Ausgaben zu decken, muss er sogar ins TV-Dschungelcamp ziehen. Hier schließt sich der Kreis vom Roman zur Realität. Du bist es vielleicht heißt nicht nur das Buch von Felix Scharlau, sondern auch ein Song des ehemaligen Big Brother-Kandidaten Jürgen Milzki. Bei YouTube findet man Aufnahmen aus einer mallorquinischen Disco. Milzki grölt vor einem verunsicherten Publikum seinen Song. Das wollten bis heute knapp 39.000 Leute sehen. Das Video eines Lehrers, der wie Timo Trippke im Roman einen perfekten Kreis an die Tafel zeichnet, hat dagegen 14,7 Millionen Ansichten. Legt man also die Aufmerksamkeitsökonomie von YouTube-Nutzern zugrunde, scheint eine schnell und gleichmäßig gezogene, runde, in sich geschlossene Linie, deren Punkte alle den gleichen Abstand vom Mittelpunkt haben, durchaus auf Interesse zu stoßen. Der Roman Scharlaus ist leider von der Perfektion des im Internet vielbestaunten Kreises so weit entfernt wie der Gesang des ehemaligen Containerbewohners. Denn was als Medienschelte angelegt ist, bleibt eine recht monothematische Aneinanderreihung von Vorhersehbarem. Aufstieg und Fall des Kurzzeitstars werden ohne Umwege bis zum am Horizont dräuenden Finale im Dschungelcamp durcherzählt. So einfach wie der Plot gebaut ist, so wenig Erhellendes kann er dann über 260 Seiten entfalten. Dazu hat sich Scharlau für die Arbeit mit bekannten Formaten und Persönlichkeiten entschieden. Letztere werden leicht durchschaubar verfremdet und bilden stets Stereotype, wodurch der Autor sich sämtliche Entwicklung eigener Figuren erspart. Am Ende hat Scharlau alle Charaktere zusammen, die man für so ein Puppentheater braucht. Auf der einen Seite die Guten, der lange vermisste Bruder, der Technik-Nerd, die lautere Managerin, auf der anderen Seite die Bösen, der erpressende Schulleiter, der skrupellose Manager, der Stiefvater. Hieran ändert auch die einzige Figur, die zwischen diesen Polen verortet ist, Tripkes Großvater, nichts. Deren Existenz verstärkt nur den eigentlichen Eindruck der im Übrigen reißbrettartigen Konstruktion. Trauriger Höhepunkt ist ein aberwitziges Erpressergespräch mit dem Schulleiter bei McDonald's. Während dieser die kulinarischen Vorzüge der mexikanischen Themenwoche ausbreitet, werden sämtliche kahllauernden Vorurteile gegen Ernährungstrends bedient und gnadenlos aneinandergereiht.
Katja, fuhr Steiner mit vollem Mund fort, Katja macht seit ein paar Jahren jeden Essenstrend mit, über den irgendwas Schwachsinniges in einer Zeitschrift steht. Slow Food, Slow Wine, Food Pairing, Misfits, natürlich Superfood. Furchtbar manierierte Sachen dabei. Globale Produkte, überregionale, regionale oder einfach nur aus dem eigenen Ackergarten. Pasta, hergestellt in der vorindustriellen Manufaktur irgendwelcher Schwulen. Rohmilchkäse vom Hippie-Bio-Bergbauernhof. Wenn Schwein, dann natürlich nur Mangalitze oder wie das heißt. Wachteln. Und Aylesbury-Ente. Ich sag Ihnen, teuer, Herr Trippke, teuer. Ohne dass man irgendeinen Unterschied schmecken würde.
Es mag durchaus sein, dass es Menschen gibt, die über solche Zoten lachen. Für alle anderen klingen solche Szenen wohl nur fürchterlich bemüht und aufgesetzt. Das für den Roman vom Verlag vergebene Label Groteske klingt daher eher wie eine Rechtfertigung der Albernheiten. Grotesk und lustig soll wahrscheinlich auch der nach der Kreiszeichnung zweite Coup des Lehrers sein, als dieser in einer spontanen Eingebung den Spruch »Fun ist, wenn's Spaß macht« erfindet. Doch lustig ist das nur in einer Welt, in der man Lehrer noch als Pauker verunglimpft. Und so ist dieser Spruch, wie Felix Scharlaus gesamter Roman, nicht mehr als Penäler-Humor.
Tilman Winterling über Felix Scharlau, du bist es. Vielleicht erschienen im Ventilverlag Mainz, 264 Seiten, 15 Euro. In den 60er Jahren wurde durch Autoren wie den Kolumbianer Gabriel Garcia Marquez, den Argentinier Julio Cortázar, den Mexikaner Carlos Fuentes und den Peruaner Mario Vargas Llosa die von Volksmythen und Kolonialgeschichte inspirierte lateinamerikanische Literatur populär. Garcia Marquez erhielt 1982 den Nobelpreis und sein Roman 100 Jahre Einsamkeit erreichte eine Millionenauflage. Ebenfalls bedeutend in jener Zeit war der 1969 verstorbene Peruaner José María Arguedas, der hierzulande bis heute relativ unbekannt ist. Von seinen 5 Romanen sind bisher 2 ins Deutsche übersetzt und lediglich einer, Die tiefen Flüsse, ist noch lieferbar. Nun erscheint sein letzter, nicht mehr vollendeter Roman unter dem Titel Der Fuchs von oben und der Fuchs von unten, erstmals in deutscher Übersetzung. Mike Brüggemeier hat ihn gelesen.
Der peruanische Schriftsteller José María Arguedas war ein zerrissener Mensch. Er stammte aus gutem Hause. Sein Vater war Anwalt, seine Mutter, die bald nach seiner Geburt starb, war Tochter eines Großgrundbesitzers. Da sein Vater viel unterwegs war, wuchs er bei der Stiefmutter auf und wurde gezwungen, bei ihren indianischen Dienstboten und Arbeitern zu leben. Er lernte ihre Bräuche und wurde Zeuge der täglichen Demütigungen, denen sie ausgesetzt waren. Er hatte die Spannung zwischen der indianischen und der europäischen Kultur verinnerlicht. Und die bestimmte zwangsläufig auch seine Romane und Erzählungen. Am 28. November 1969 nahm er sich im Alter von 58 Jahren in seinem Büro an der Universität in Lima, wo er als Ethnologe lehrte, das Leben. Den Roman »Der Fuchs von oben und der Fuchs von unten«, der nun erstmals in der deutschen Übersetzung vorliegt und an dem er bis zu seinem Tod schrieb, hatte er bereits im Hinblick auf eine posthume Veröffentlichung geschrieben. Der Text beginnt mit Tagebuchaufzeichnungen des Autors aus dem Mai 1968, in denen er seinen missglückten Suizidversuch 2 Jahre zuvor rekapituliert.
Ich fülle diese Seiten, weil man mir bis zum Überdruss erklärt hat, ich müsse nur wieder schreiben, dann würde ich gesund. Da ich aber über selbstgewählte, ausgefeilte Themen, ob kleine oder anspruchsvolle, nicht schreiben kann, werde ich über das Einzige schreiben, was mich noch reizt. Dass ich es nicht geschafft habe, mich umzubringen. Und mir jetzt den Kopf darüber zerbreche, wie ich doch noch mit Anstand aus dem Leben scheiden kann, ohne all diejenigen, die mein Verschwinden bedauern werden, und all diejenigen, die eine Art von Vergnügen empfinden werden, über Gebühr zu belästigen.
Aus diesen Zeilen sprechen starke Selbstzweifel. Die scheinen unter anderem darin begründet, dass Agedas sich angesichts der neuen, international erfolgreichen Generation lateinamerikanischer Autoren, wie beispielsweise Gabriel Garcia Marquez, Mario Vargas Llosa oder Carlos Fuentes, wie ein Auslaufmodell fühlte. Der nur 3 Jahre jüngere argentinische Autor Julio Cortázar bezeichnete ihn zudem in einem Interview als Provinzautor. Agedas tritt in seinem Tagebuch in den inneren Dialog mit den erwähnten Kollegen, berichtet zugleich von traumatischen Erlebnissen sexueller Natur aus Kindheit und Jugend. Zeugungs- und Schaffenskraft scheinen bei ihm eins zu sein. So erklärt er, dass ihm in jungen Jahren die Bekanntschaft zu einer schwangeren Prostituierten namens Fidela geholfen habe, eine Schreibkrise zu überwinden. Dann verließ sie die Stadt, um zurück in das Bergdorf zu gehen, aus dem sie stammte. Am Ende dieses Romanabschnitts mischen sich die beiden titelgebenden Füchse ein und kommentieren die psychische Verfassung des Autors.
Der Fuchs von oben. Die schwangere Fidela. Blut. Sie ist weg. Der junge Kerl war verwirrt, ist hinuntergestiegen auf dein Terrain. Der Fuchs von unten. Ein unvertrautes Geschlecht verwirrt die beiden. Die Prostituierten schimpfen und fluchen zurecht. Sie haben den jungen Kerl noch weiter verunsichert. Das Geschlecht der Prostituierten, ihre Füchsin, gehört niemandem. Sie kommt aus der Welt von unten, meinem Terrain. Sumpfblume nennt man sie. In ihrer Füchsin erscheint die Angst und auch das Vertrauen.
Der Fuchs ist in der lateinamerikanischen Sagenwelt ein gerissener Betrüger, der allerdings meist am Ende den Kürzeren zieht. Bei Agedas steht der Fuchs von oben für das landwirtschaftlich geprägte peruanische Hochland und die von dort stammenden indianischen Hochkulturen. Also für das Reine, Ursprüngliche und Mythische. Der Fuchs von unten repräsentiert die karge Küstenregion, genauer gesagt die Kolonial- und Hafenstädte der spanischen Invasoren, also die Sünde, die Gewalt und den Geschäftssinn. Diesen Gegensatz thematisiert Agedas im weiteren Verlauf des Textes am Beispiel der modernen Hafenstadt Chimborde, die vor allem durch die Produktion von Fischmehl boomt. Der Autor führt den Leser vom Bord eines Schiffes ins Rotlichtmilieu der Stadt. Die Sprache wird rauer und vulgärer, die Arbeiter und Prostituierten, die großenteils indianischer Abstammung sind, haben sich weit von ihrem Ursprung entfernt. Die Bewohner eines armen Viertels tragen Kreuze von einem stillgelegten Friedhof zu einer neuen Grabstätte. Ein Zuhälter schüchtert eine Prostituierte ein. Und der Autor, so gesteht er im folgenden Tagebucheintrag, weiß nicht mehr, wie er mit seiner Erzählung fortfahren soll. Schließlich lässt er seinen Fuchs von unten ins Geschehen eingreifen.
Als der Werkchef der Fischmehlfabrik Nautilus Fishing, Don Angel Ricon Jamillo, aufsah, stand in der Tür seines Büros ein schlanker junger Mann mit einem schütteren Schnurrbart, dessen einzelne Haare sich nahezu horizontal voneinander wegstreckten, was eine unwiderstehliche heitere Neugier hervorrief. »Ich habe hier einen Umschlag für Sie, Don Angel«, sagte der junge Mann und näherte sich, ohne das geringste Geräusch zu verursachen, dem Schreibtisch. Don Angel fiel auf, dass der Mann sehr kurze Beine hatte, aber auf eine sehr harmonische Weise kurz, eine Eigenart, die noch hervorgehoben wurde durch eine höchst moderne, lange, fast Gehrockartige Jacke mit goldenen Knöpfen. In der Hand hielt dieser Mann eine grau gesprenkelte Mütze, die Don Angel auch bei den indianischen Minenarbeitern in Cerro de Pajo gesehen hatte, eine erste Annäherung an den Kleidungsstil der zivilisierten Welt.
Der Fuchs hat die Gestalt des sich halb europäisch, halb indianisch kleidenden, geheimnisvollen Don Diego angenommen, der mit dem Direktor der Fischmehlfabrik ebenso kommunizieren kann wie mit den kleinen Arbeitern. Er bringt Licht in die Halbwelt Chimbordes und kann sogar die kapitalistische Maschinerie kurzzeitig zum Stehen bringen. Im folgenden Kapitel schildert Agedas episodisch die Biografien einiger aus dem Hochland in die Stadt emigrierter Figuren. Denen stellt er die Geschichte des amerikanischen Ex-Soldaten Maxwell gegenüber, der sich als Maurergeselle ebenfalls in die Gesellschaft der Küstenstadt zu integrieren versucht. Auch hier taucht Don Diego wieder als vermittelnde, die Ordnung aber zugleich aus dem Gleichgewicht bringende Instanz auf. Man mag in ihm die Verkörperung des magischen Realismus sehen, jener von Gabriel Garcia Marquez populär gemachten Form, in der die Grenzen zwischen Realität und Fantasie, Volkskultur, Mythologie, Religion, Geschichte und Geografie verschmelzen. Aber José María Agedas glaubt nicht an die Verbindung von Tradition und Moderne. Er glaubt nicht mal an das Gelingen seines Romans und schreibt im letzten Tagebuchabschnitt:
Ich habe gegen den Tod gekämpft oder glaube, gegen den Tod gekämpft zu haben, Auge in Auge, als ich diese stockende, klageerfüllte Geschichte schrieb. Ich hatte nur wenige schwache und unsichere Verbündete. Die Verbündeten des Todes haben gesiegt. Sie sind stark und waren gut gehütet von meinem eigenen Fleisch. Diese ungleiche Geschichte ist das Abbild dieses ungleichen Kampfes.
Der Fuchs von oben und der Fuchs von unten ist das letzte Zeugnis eines zerrissenen Autors. Keine leichte Lektüre, aber eine überaus lohnende. Denn der zwischen Leben und Kunst, Mythos und Realismus changierende und immer wieder seine Form verändernde Text gibt nicht nur einen Einblick in die seelischen Abgründe seines Schöpfers, sondern auch in die durch Kolonialisierung ausgelösten Identitätskonflikte eines ganzen Kulturkreises. Der einleitende Essay von Marco Thomas Bosshardt und die Übersetzung von Matthias Strobel machen diesen Schlüsseltext der lateinamerikanischen Kultur in seiner ganzen Komplexität und Sprachmacht für den deutschen Leser erfahrbar.
Mike Brüggemeier über José María Agedas, der Fuchs von oben und der Fuchs von unten. Aus dem peruanischen Spanisch von Matthias Strobel, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin. 320 Seiten, 25 Euro. Mehr Literatur gibt es heute Nacht ab 0.05 Uhr im Deutschlandfunk. Mitternachtskrimi und eine Adaption der Shortstory Geschichte einer Entdeckung des russischen Science-Fiction-Pioniers Isaac Asimov. Es geht unter anderem um positronengehirngesteuerte Kampfmaschinen. Wir hören kurz hinein.
Es geht um unseren Krieg. Seit 25 Jahren befinden sich die Menschen im Kampf gegen eine Zivilisation aus dem Sonnensystem Deneb. Dabei kennen wir die Deneber genauso wenig, wie sie uns kennen. Wir wissen nur aus Erfahrung, dass ihre Zivilisation der unseren derart ebenbürtig ist, dass eine kriegerische Auseinandersetzung unentschieden geblieben ist. Verhandlungen stehen nach wie vor nicht zur Debatte. Der Krieg wird also andauern, bis eine Seite oder gar beide Seiten vernichtet sind. Der Krieg verschlingt gegenwärtig 32 Milliarden Energieeinheiten jährlich. Was Sie, Herr General, also das erfolgreiche Halten der Positionen nennen, würde schon innerhalb der nächsten Jahrzehnte unsere Energiekapazität so erschöpfen, dass unsere Zivilisation nicht mehr lebensfähig ist.
Warum entscheiden Sie sich dann nicht endlich für die Verwendung von Positronengehirn?
Positronengehirne ohne ein eingebautes Element des willkürlichen Zufalls leisten nicht mehr als ganz normale Rechner gleicher Größe.
Und was machen wir stattdessen?
Wir hören stattdessen heute ab 0.05 Uhr den Mitternachtskrimi im DLF. Geschichte einer Entdeckung von Isaac Asimov, der richtige Stoff für unsere gegenwärtigen Zeiten des postheroischen und des posthumanen Menschen. Noch mehr Literatur gibt es morgen wieder ab 16.05 Uhr mit den besten 7 der Deutschlandfunk-Auswahlliste für junge Leser des Monats Januar. Und Sonntag schaut Eberhard Falke ab 16.10 Uhr auf unser Buch der Woche. Dieses ist Zu oft umsonst gelächelt von Botho Strauß. Nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell, unter anderem darin ein Stück über ganz spezielle Meisen, die in Florida spezifische Warnsignale abgeben und alle anderen Waldbewohner richten sich danach. Was dahinter steckt, weiß gleich Moderator Arndt Reuning. Und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.